Wann ist Weihnachten vorbei? In weiten Teilen Deutschlands ist es schon nach dem 26. Dezember soweit. Viele Menschen schmeißen gleich nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag den Christbaum aus dem Wohnzimmer, nehmen die Weihnachtsbeleuchtung ab, essen die letzten Lebkuchen weg. Für manche Menschen in bestimmten katholischen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dauert Weihnachten bis zum 2. Februar. Bis zum kirchlichen Feiertag Maria Lichtmess. So lange belassen diese Menschen noch den Christbaum und die Weihnachtsdekoration im Haus. In Italien sind bis zum 6. Januar in Fernsehsendungen und aus Lautsprechern an öffentlichen Plätzen noch Weihnachtslieder zu hören, wie Jingle Bells und wie Astro del Ciel, die italienische Fassung von Stille Nacht. Jahr für Jahr kehrt am 6. Januar die Befana, die unübersetzbar italienische Weihnachtshexe, quasi mit ihrem Besen die Weihnachtstage fort. L'Epifania tutte le feste porta via. Der 6. Januar, die Epifania, der Tag der Erscheinung des Herrn oder Dreikönigstag, beendet in Italien alle Weihnachtstraditionen. Alle Weihnachtstraditionen? Nein. In Italien gibt es ein weihnachtliches Ritual, das noch Monate später das Leben vieler Menschen prägt. Noch im Juli, wenn der Zikadengesang sich als Klangteppich über das Alltagsleben der Menschen in den meisten italienischen Regionen legt. Noch im August, wenn Millionen Menschen in Italien unter den Sonnenschirmen am Strand liegen. Noch im Oktober, wenn schon wieder Herbst ist, wenn in den Supermärkten wieder die Panettone-Kuchen auftauchen und die ersten vorfreudigen Menschen ihre Balkone und Terrassen schon wieder weihnachtlich zu schmücken beginnen. Es gibt in Italien diese eine Weihnachtstradition, die das Leben vieler Menschen noch lange nach dem 6. Januar weiter beeinflusst, ob sie es wollen oder nicht. Und Jahr für Jahr geht es wieder los mit ihr. Jahr für Jahr erreicht dieser Weihnachtsbrauch wieder und wieder die Menschen in ihren Wohnzimmern und Küchen, in ihren Autos, beim morgendlichen Café an der Bar um die Ecke.
Mille proroghe.
Il decreto mille proroghe.
Mille proroghe.
Decreto mille proroghe.
Si chiama mille proroghe.
Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 23. Folge von Kurz gesagt Italien. Mille proroghe. Italiens unendlicher Weihnachtsbrauch. La parola, das Wort. Mille proroghe, das mag sich für manche anhören wie ein italienisches Weihnachtsgebäck. Wie ein Verwandter des mille foglie, dieses cremigen Blätterteigkuchens, der aus Frankreich kommt und in Italien längst heimisch geworden ist. Mille proroghe, das unübersetzbare Wort dieser Folge, ist aber alles andere als cremig. Das Wort mille proroghe besteht aus zwei Teilen. Mille, zu Deutsch tausend. Und proroghe, das ist die Mehrzahl des weiblichen Hauptworts proroga. Proroga bedeutet auf Italienisch so viel wie Verlängerung oder Aufschub. Mille proroghe heißt also wörtlich so viel wie tausend Verlängerungen, tausend Aufschübe. Das italienische Wörterbuch Treccani hat mille proroghe erstmals im Jahr 2013 aufgenommen, in seiner Rubrik Lessico del XXI secolo, wörtlich Wortschatz des 21. Jahrhunderts. Laut dem Sprachforschungsinstitut Osservatorio Neologico della Lingua Italiana, kurz ONLI, das die Geschichte von Wortschöpfungen in der italienischen Sprache nachzeichnet, lässt sich das Wort mille proroghe erstmals im September 1993 nachweisen, in einem Artikel der Tageszeitung La Stampa. Vom Jahr 1993 und von diesem Zeitungsartikel wird noch die Rede sein in dieser Folge. Das unübersetzbare Wort dieser Folge wird in italienischen Medien manchmal nur il mille proroghe genannt. In diesem Fall ist es ein männliches Substantiv, ein Hauptwort. Häufig sprechen oder schreiben Politikerinnen und Journalisten aber vom Decreto mille proroghe. In diesem Fall ist mille proroghe das Adjektiv, das Eigenschaftswort also, das das männliche Hauptwort Decreto näher bezeichnet. Das mille proroghe ist nämlich ein solches Decreto, ein Dekret. Ein Dekret ist in Italien ein Rechtsakt, den die Regierung erlässt. Eine Entscheidung, mit der die Regierung zumindest vorerst ganz alleine, ohne Beteiligung des Parlaments, über bestimmte Regeln im Land entscheidet. Das Decreto mille proroghe ist also wörtlich übersetzt das Dekret der 1000 Aufschübe oder der 1000 Verlängerungen. Jedes Jahr im Dezember beschert die italienische Regierung der Bevölkerung dieses Dekret. Und jedes Jahr beginnt damit ein Ritual, das wochenlang dauert. Das mille proroghe ist ein Weihnachtsbrauch, der anscheinend nie zu Ende geht. So etwas wie das mille proroghe gibt es nur in Italien. Es ist ein italienischer Sonderfall, der seit 3 Jahrzehnten andauert. So hat es das Nachrichtenportal Il Post einmal richtigerweise beschrieben. Der Inhalt des mille proroghe macht manchen Menschen in Italien eine Freude. Viele aber ärgern sich darüber. Das mille proroghe ist aus Sicht vieler Menschen ein Problem. Manche Beobachter sehen im mille proroghe das Merkmal mehrerer schwerwiegender Probleme Italiens. Es ist ein Weihnachtsritual, das fast niemand in Italien wirklich mag. Aber eben nur fast niemand.
La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort.
Wer stellt eigentlich die Regeln auf, die für alle Menschen in einem Land gelten? Regeln, die für alle gelten, heißen Gesetze. Und in einer modernen Demokratie entscheidet über Gesetze grundsätzlich das Parlament. Italien ist eine moderne Demokratie. In Italien besteht das Parlament aus 2 Kammern, Abgeordnetenkammer und Senat. 400 Abgeordnete und 200 Senatoren, das sind die Menschen, die die italienischen Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen mit ihren Stimmen ins Parlament geschickt haben. Weil das Parlament über Gesetze entscheidet, wird es auch Gesetzgeber genannt. Oder mit einem lateinischen Fremdwort die Legislative. Diese Tatsache, dass grundsätzlich das Parlament über Gesetze entscheidet, ist Teil der sogenannten Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Demokratie. Die Gewaltenteilung soll dafür sorgen, dass die Macht in einer Demokratie verteilt wird. Zwischen dem Parlament, das die Bürgerinnen und Bürger gewählt haben, zwischen der Regierung, die den Auftrag hat, diese Entscheidungen umzusetzen, und zwischen den Gerichten, die darauf achten, dass Bürger, private Organisationen und Vertreter des Staats sich bei ihrem Handeln an die Gesetze halten. Die Gewaltenteilung soll verhindern, dass eine bestimmte Gruppe zu viel Macht in ihren Händen hält. Die Gewaltenteilung kann aber auch dafür sorgen, dass Entscheidungen ziemlich lange dauern. Manchmal können sie zu lange dauern. Zum Beispiel, wenn sich in einem Land ein Erdbeben, eine Überschwemmung, ein Vulkanausbruch ereignet oder wenn Terroristen einen Anschlag verüben. Es gibt in vielen demokratischen Ländern für solche Fälle Ausnahmen bei der Gesetzgebung. Ausnahmen, die es der Regierung ermöglichen, im Notfall schnell zu handeln. Sie ermöglichen es ihr, ausnahmsweise ohne Parlament über Gesetze zu entscheiden. In einigen demokratischen Ländern, darunter Italien, heißen diese Ausnahme Dekrete oder auf Italienisch Decreti. In Italien gibt es 2 Arten von Decreti, sogenannte Decreti legislativi, auf Deutsch gesetzesvertretende Dekrete, und Decreti legge, auf Deutsch Gesetzesdekrete. Das mille proroghe ist ein decreto legge, ein Gesetzesdekret. Ein Gesetzesdekret erlaubt es der italienischen Regierung, alleine die Regeln im Land zu verändern, ohne das Parlament. Zumindest vorläufig. Denn in Italien müssen 2 bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, damit die Regierung ein Gesetzesdekret, ein decreto legge, erlassen darf. Diese Voraussetzungen sind in ein paar Zeilen der italienischen Verfassung festgelegt, in Artikel 77 Absatz 2 und 3. Darin steht erstens, dass die Regierung ein Gesetzesdekret nur in Fällen von außerordentlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit erlassen darf. Und zweitens, dass das Gesetzesdekret spätestens 60 Tage, nachdem die Regierung es erlassen hat, vom Parlament in ein Gesetz umgewandelt werden muss. Ansonsten ist es ungültig. Die im Gesetzesdekret beschlossenen Regeln werden wieder gestrichen, wenn das Parlament innerhalb von 60 Tagen es nicht in ein Gesetz umwandelt. Das Decreto mille proroghe ist, wie gesagt, eine unübersetzbar italienische Weihnachtstradition. Und diese Weihnachtstradition läuft so ab. Seit vielen Jahren begibt es sich, immer im Dezember, immer mitten in der Weihnachtszeit, dass die italienische Regierung ein ziemlich langes Dekret veröffentlicht. Das mille proroghe eben. Man kann sich dieses Dekret vorstellen wie einen riesigen Umzugskarton. einen Umzugskarton, in den die Ministerien der italienischen Regierung nach und nach Gegenstände schmeißen. Sie tun das ohne eine bestimmte Ordnung und sie schreiben auf die Außenseite dieses Umzugskartons auch nicht, welche Gegenstände sie reinschmeißen. Auf diesem Umzugskarton steht einfach nur Mille Proroghe. Die Gegenstände, die die italienische Regierung in diesen Umzugskarton wirft, das sind Bestimmungen zu den unterschiedlichsten Bereichen des italienischen Alltagslebens. Zur Gesundheitsversorgung zum Beispiel, zu Kunst und Kultur, zu Tourismus oder Justiz. Mit dem Umzugskarton mit der Aufschrift Mille Proroghe sollen diese Regeln ins neue Jahr gebracht werden. Manchmal werden sie bei dieser Gelegenheit auch leicht abgeändert. Im Dezember, in der Adventszeit, präsentiert die Regierung dann erstmals ihren Mille Proroghe Umzugskarton. Im Jahr 2024 ist es am 9. Dezember soweit gewesen. Am Tag nach dem zweiten Advent hat sich die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf das diesjährige Mille Proroghe geeinigt.
Il vertice ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto mille proroghe che prevede, tra le altre misure, l'annullamento definitivo delle multe per i Novax. I giudizi pendenti sono estinti di diritto e le somme pagate verranno rimborsate.
Wie hier in den abendlichen Fernsehnachrichten des Privatsenders La Sette erwähnt, hat das Regierungskabinett im Dezember 2024 in den Mille Proroghe Umzugskarton unter anderem die Regeln für diejenigen Menschen gepackt, die sich während der Corona-Pandemie nicht an die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gehalten haben. Bei diesem Aufschub der Regeln hat die Regierung diesmal die Bußgelder für alle erlassen, die bislang noch nicht gezahlt hatten. Neben dem Bußgelderlass für Corona-Impfverweiger stecken in dieser ersten Mille Proroghe der Regierung unter anderem diese Maßnahmen. Die Frist, bis zu der sich Unternehmen gegen Naturkatastrophen versichern müssen, wird bis Ende April 2025 verschoben. Ukrainerinnen und Ukrainer in Italien mit ausländischem Berufsabschluss dürfen vorläufig weiter bis Ende 2025 als Fachkräfte im Gesundheitswesen arbeiten. Die Frist für den Bau eines neuen Krankenhauses in der Stadt Syrakus auf Sizilien wird bis Ende 2025 verschoben. So oder so ähnlich wie im Dezember 2024 läuft das in Italien fast jedes Jahr, seit Jahrzehnten. Die Regierung in Rom packt den Umzugskarton namens Decreto Mille Proroghe Jahr für Jahr voll mit Dingen, die sie nach eigener Darstellung nicht mehr aufschieben kann. Die Regierung schiebt diese Dinge auf, weil es aus ihrer Sicht ansonsten erhebliche Probleme geben könnte im Land, beim Funktionieren der öffentlichen Verwaltung, für viele Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger. Die Regierung stellt es so dar. Das Decreto Mille Proroghe ist Jahr für Jahr die einzige Lösung, die ihr noch bleibt, im Dezember, so kurz vor Ende des Jahres. Mille Proroghe, 1000 Aufschübe, um Schaden abzuhalten von wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aber die Vorstellung des Mille Proroghe durch die Regierung in der Adventszeit, das ist nur der allererste Teil dieses unübersetzbar italienischen Weihnachtsrituals. Die Weihnachtstradition namens Mille Proroghe geht in den Tagen danach weiter. Denn die Regierung stopft den Umzugskarton nach der ersten Vorstellung einfach weiter voll. Im Dezember 2024 zum Beispiel berichten schon zwei Tage nach der Vorstellung italienische Medien, dass sich in der Fassung des Decreto Mille Proroghe, die das Siegel der Ragioneria Generale dello Stato trägt, des Haushaltsamts der italienischen Regierung, noch zusätzliche Inhalte befinden, die die Regierung gar nicht vorgestellt hatte. Die Bußgelder für Vergehen im Straßenverkehr sollen nämlich im gesamten Jahr 2025 nicht erhöht werden, obwohl diese Bußgelder eigentlich alle zwei Jahre der Inflation angepasst werden müssten. Kurz nach Weihnachten dann, wenn in Millionen italienischer Haushalte die mehrgängigen Festessen gerade halbwegs verdaut sind und im Fernsehen gerade die Wiederholungen alter Weihnachtsfilme laufen, wird das Mille Proroghe dann im Amtsblatt veröffentlicht, in der Gazzetta Ufficiale. Auf Vorschlag der Regierungschefin, ausgefertigt vom Präsidenten der Italienischen Republik. Im Jahr 2024 ist dieser Teil des Rituals am 27. Dezember geschehen. Und am Tag darauf, am 28. Dezember schon, ist das Mille Proroghe wirksam geworden. Gut 10 bedruckte Seiten mit jeweils 2 Spalten Text, bestehend aus 22 Artikeln. Artikel mit insgesamt dutzenden Absätzen, mit Textpassagen, die sich über weite Strecken so ähnlich anhören wie dieser Auszug aus dem Milleproroghe-Dekret von 2024.
All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 numero 335.
Artikel 3 des Gesetzes Nummer 335 vom 8. August 1995 mit Bestimmungen zum Sozial- und Vorsorgerecht wird wie folgt geändert. A. In Absatz 10b über die Aussetzung der Verjährungsfristen für Beitragspflichten zugunsten von Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung gemäß dem Gesetzesdekret Nummer 165 vom 30. März 2001 werden die Wörter 31. Dezember 2019 durch folgende Wörter ersetzt. 31. Dezember 2020. Und die Wörter 31. Dezember 2024 werden durch folgende Wörter ersetzt. 31. Dezember 2025. B. In Absatz 10c, der sich auf die Aussetzung der Verjährungsfristen für Beitragspflichten zugunsten von koordinierten und kontinuierlich tätigen Mitarbeitern und ähnlichen Personen bezieht, werden die Wörter 31. Dezember 2024 durch folgende Wörter ersetzt. 31. Dezember 2025.
Le parole 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2025.
An diesem kurzen Auszug des Milleproroghe-Dekrets von 2024 werden zwei Eigenschaften dieser italienischen Weihnachtstradition deutlich. Erstens werden im Milleproroghe sehr häufig Fristen auf den allerletzten Drücker verlängert. Fristen, die eigentlich am 31. Dezember des laufenden Jahres zu Ende gehen würden, werden nur 2, 3 oder 4 Tage vor dem Auslaufen, einfach um ein paar weitere Monate oder um ein weiteres Jahr verlängert. Und zweitens wird an diesem Textauszug deutlich, die Bestimmungen im Milleproroghe sind in einem solchen Kauderwelsch formuliert, dass nur Fachleute wirklich verstehen, was eigentlich gemeint ist. Journalistinnen und Journalisten müssen sich durch diese Schachtelsätze wühlen mit ihren Querverweisen auf andere Gesetzestexte, um zu verstehen, was diese Bestimmungen wirklich bedeuten, was genau in diesem Jahr im Milleproroghe eigentlich verschoben und im Zweifelsfall geändert wird. Und die Journalistinnen und Journalisten müssen dann entscheiden, was davon wirklich interessant ist, was von diesen Regeln viele Menschen in Italien betrifft, wie sie darüber in ihren Artikeln und Beiträgen berichten. Jedenfalls. Ende Dezember, zwischen Weihnachten und Silvester, ist der Milleproroghe-Umzugskarton der Regierung fertig. Das Dekret wird in seiner finalen Fassung veröffentlicht und tritt in Kraft. Die sprichwörtlichen 1000 Aufschübe ins neue Jahr sind gesichert. Aber damit ist dieser sonderbare Weihnachtsbrauch noch längst nicht abgeschlossen. Er geht weiter, im Januar und im Februar des neuen Jahres. Denn wenn der Milleproroghe-Umzugskarton im neuen Jahr gelandet ist, dann geht es weiter mit ihm ins italienische Parlament. Wie vorhin gesagt, muss das Parlament in Italien ja jedes Gesetzesdekret der Regierung innerhalb von 60 Tagen in ein ordentliches Gesetz umwandeln. Sonst wird es ungültig. In Italien sind mit Parlament immer beide Parlamentskammern gemeint, Abgeordnetenkammer und Senat. Nachdem das Milleproroghe-Dekret im Parlament gelandet ist, müssten sich die vom Volk gewählten Abgeordneten und Senatoren diesen Umzugskarton mit all den verschobenen Fristen und abgeänderten Regeln jetzt genau anschauen und dann entscheiden, ob sie ihn akzeptieren oder ob sie ihn wegschmeißen, das Milleproroghe-Dekret ablehnen und ungültig machen. Das klingt vergleichsweise einfach. Eigentlich. In der italienischen Realität aber wird es jetzt erst richtig kompliziert. Denn die Abgeordneten und Senatoren machen das Milleproroghe-Dekret in den Tagen und Wochen danach noch komplizierter. In den ersten Wochen des Jahres versuchen die Parlamentarier, noch viele weitere Gegenstände in diesen Umzugskarton zu schmeißen, der ohnehin schon sehr schwer und sehr schwer durchschaubar ist. Oft versuchen die Abgeordneten und Senatoren, zusätzliche Maßnahmen in das Milleproroghe hineinzubringen, die für bestimmte Interessengruppen in ihrer Heimatregion besonders wichtig sind oder für wirtschaftliche Interessenvertreter, die erfolgreich bei ihnen um ihre Anliegen geworben haben. Die Parlamentarier nutzen sogenannte Emendamenti, um das Milleproroghe noch größer und komplizierter zu machen. Emendamenti, das sind Änderungsanträge, die in den Parlamentsausschüssen beraten und verabschiedet werden. Oder eben abgelehnt. Das Einbringen dieser Emendamenti, die Diskussion darüber und die Abstimmungen darüber verlaufen Jahr für Jahr turbulent. Es gibt Streit innerhalb des Regierungslagers, es gibt teils lautstarke Diskussionen über die italienischen Medien berichten. Ein Teil der Emendamenti, der Änderungsanträge, wird am Ende vom Parlament bestätigt. Ein Teil wird abgelehnt. diejenigen Emendamenti, die tatsächlich durchgehen, blähen das ursprüngliche Dekret der Regierung, das ja ohnehin schon ziemlich umfangreich und kompliziert ist, noch weiter auf und machen es noch komplizierter. In den ersten Wochen des Jahres 2025 haben Abgeordnete und Senatoren per Änderungsantrag unter anderem folgende zusätzliche Regeln ins Milleproroghe erfolgreich eingefügt. Anders als eigentlich geplant, können Minderjährige an italienischen Stränden bis Ende September 2025 weiter als Bademeister arbeiten. Bis Ende 2025 wird die Herstellung von Biokraftstoffen aus Palmöl weiter staatlich gefördert, obwohl die Förderung eigentlich 2025 hätte auslaufen sollen. Die Musikakademien der italienischen Städte Imola und Siena sowie der Kleinstadt Fiesole bei Florenz werden für 2 weitere Jahre vom italienischen Staat gefördert. Das sind nur 3 Beispiele aus einer großen Zahl von Ergänzungen. Wie heftig das Milleproroghe-Dekret im Parlament aufgebläht worden ist, das lässt sich leicht überprüfen, wenn man die beiden Fassungen miteinander vergleicht. Die Fassung der Regierung vom 27. Dezember 2024 und dann die Fassung, die am Ende vom Parlament in ein Gesetz umgewandelt worden ist. In der von der Regierung beschlossenen Fassung enthält zum Beispiel der Artikel 1 des Milleproroghe-Dekrets insgesamt 10 Absätze. Ausgedruckt passt dieser Artikel auf einer Seite Papier. In der finalen Parlamentsfassung, die dann am Ende zum Gesetz geworden ist, hat Artikel 1 des Milleproroghe insgesamt 25 Absätze. Aus einer Druckseite sind 2,5 Seiten geworden. Diese aufgeblähten Milleproroghe-Fassungen verabschieden die Parlamentarier dann üblicherweise im Februar. Es ist der letzte Teil des alljährlichen Milleproroghe-Rituals. Und um möglichst sicher zu gehen, dass die beiden Parlamentskammern, Abgeordnetenkammer und Senat, diesem Mega-Milleproroghe dann auch wirklich zustimmen, verknüpft die Regierung diese Abstimmungen oft mit einer Vertrauensfrage. So geschehen auch im Februar 2025. Eine Vertrauensfrage bringt mit sich, sollte das Parlament das Milleproroghe ablehnen, würde es damit faktisch die Regierung stürzen. Es könnte zu Neuwahlen kommen. Außerdem, sollte das Parlament diese Regeln, die die Regierung kurz vor dem Auslaufen noch verlängert hat, wieder kippen, würde das in vielen Bereichen Chaos auslösen. Was macht denn zum Beispiel dann ein Arbeitnehmer oder ein Unternehmer, der sich im Januar 2025 auf eine Regelung verlassen hat, die die Regierung per Milleproroghe gerade eben verlängert hat, wenn das Parlament dann diese Regel im Februar wieder kippt? Die Mehrheit der Parlamentarier, die zum Regierungslager gehören, wollen weder Neuwahlen riskieren, noch wollen sie möglicherweise verantwortlich gemacht werden für chaotische Zustände im Land. Das heißt, das Parlament könnte das Milleproroghe eigentlich kippen. In der Realität passiert das aber nicht. Und deswegen geht das Milleproroghe-Dekret seit Jahrzehnten, trotz all des Streits um einzelne Maßnahmen, trotz der Hektik, mit der die Entscheidungen getroffen werden, am Ende immer durch das Parlament. Im Jahr 2025 hat am 13. Februar die Mehrheit der Senatoren und Senatorinnen grünes Licht für das Milleproroghe gegeben und am 20. Februar dann die Mehrheit in der Abgeordnetenkammer. Das Milleproroghe ist somit offiziell in ein Gesetz umgewandelt worden. Die sprichwörtlichen 1000 Aufschübe sind damit final gültig geworden. Kurz gesagt, das Milleproroghe-Dekret hat Jahr für Jahr teils erhebliche und langfristige Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Italien. Es geht um die Höhe der Bußgelder im Straßenverkehr, die sie zahlen oder nicht zahlen müssen. Darum, ob bestimmte Menschen weiter in italienischen Krankenhäusern arbeiten dürfen oder nicht. Um Ausbildungsplätze an bestimmten Schulen, die weiter finanziert werden oder nicht. Das Ritual hinter dem Milleproroghe-Dekret ist kompliziert und schwer durchschaubar. In der Adventszeit stellt die Regierung einen ersten Entwurf vor. Dann, zwischen Weihnachten und Silvester, wird das komplette Milleproroghe-Dekret veröffentlicht. Ein schwer lesbarer Text, voller juristischem Kauderwelsch, den größtenteils nur Experten verstehen. Dieses Milleproroghe-Dekret der Regierung muss dann im neuen Jahr vom Parlament umgewandelt werden in ein reguläres Gesetz. Aber statt einfach nur Ja oder Nein zu diesem Milleproroghe-Dekret zu sagen, blähen es die Parlamentarier weiter auf. Sie packen das Gesetz weiter voll mit zusätzlichen Maßnahmen. Das alles geschieht in nur wenigen Wochen, in einem enormen Tempo, begleitet von Streitereien und mit großer Hektik. Aber im Februar wird dieses aufgeblähte, nur schwer verständliche, riesige Regelwerk am Ende dann verabschiedet. Warum ist das so? Warum gibt es in Italien dieses seltsame, schwer durchschaubare politische Weihnachtsritual Milleproroghe? Warum müssen all diese Dinge per Gesetzesdekret geregelt werden? Die italienische Fassung gibt ja eigentlich vor, dass Gesetzesdekrete nur in Fällen von außerordentlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit erlaubt sind. Aber warum sollten bitte die Abschaffung der Geldbußen für Menschen ohne Corona-Impfung oder das Mindestalter für Bademeister außerordentlich notwendig und dringlich sein? Warum regelt die Regierung solche Angelegenheiten nicht über ganz normale Gesetze, die sie also erst im Kabinett beschließt, dann ins Parlament einbringt und die dann vom Parlament untersucht, gegebenenfalls verändert und am Ende verabschiedet werden? Warum werden all diese Dinge erst immer kurz bevor es zu spät ist entschieden, buchstäblich in den letzten Tagen des Jahres? Das Mille Proroghe ist, wie gesagt, ein italienischer Sonderfall. Ein Sonderfall, der seit Jahrzehnten andauert. Es ist keine Spezialität der rechten Regierung von Giorgia Meloni, die seit Herbst 2022 in Italien an der Macht ist. Vor Giorgia Meloni haben Regierungen unter Führung der linken Sozialdemokraten das Mille Proroghe gebraucht, aber auch die Regierung des früheren europäischen Zentralbankchefs Mario Draghi. Die Regierungen unter Führung der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung haben das Mille Proroghe-Ritual zelebriert und die Regierungen des bis heute einflussreichsten Politikers der letzten 30 Jahre, Silvio Berlusconi. Wann die Geschichte des Mille Proroghe, dieser unübersetzbar italienischen Weihnachtstradition, beginnt, ist umstritten. Die einen sagen, es war im Januar 1992. Im Januar 1992 regiert in Italien einer der mächtigsten Politiker der Nachkriegszeit, Giulio Andreotti. Andreotti ist damals 72 Jahre alt. Er ist im Januar 1992 schon zum sage und schreibe 7. Mal italienischer Ministerpräsident. Zuvor ist Andreotti bereits 34 Mal Minister gewesen. Er ist Außenminister gewesen, Finanzminister, Verteidigungsminister und Chef von 8 weiteren Ressorts. Giulio Andreotti ist das wohl prägendste Gesicht der Prima Repubblica, der sogenannten Ersten Republik, der italienischen Nachkriegsdemokratie. Diese Nachkriegsdemokratie besteht aus einem unübersetzbar italienischen politischen System. Es ist ein System, in dem sich zwar Dutzende Regierungen abwechseln, die teilweise nur wenige Wochen im Amt sind, das aber gleichzeitig bemerkenswert stabil ist. Dieses politische System ermöglicht Italien in den 1950ern und 1960ern den wirtschaftlichen Aufstieg zu einem der reichsten Länder der Welt, mit Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten. Dieses System übersteht und besiegt den Terrorismus der 1970er Jahre. Und in den 1980er Jahren ermöglicht dieses politische System Italien eine Art zweites Wirtschaftswunder. Es ist aber auch ein System mit enormen Schattenseiten. Und diese Schattenseiten werden Anfang der 1990er Jahre immer stärker ausgeleuchtet. Das Fundament dieses Systems ist eine Parteienlandschaft, in der 5 Parteien seit Jahrzehnten die Regierungen stellen, in unterschiedlichen Koalitionen. Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberale, Republikaner. Am Anfang des Jahres 1992 hat dieses Fundament zu bröckeln begonnen. Der Präsident der Republik, Francesco Cossiga, hat bei seiner traditionellen Silvesteransprache die politisch interessierten Menschen im Land gerade schockiert. Cossiga hat in seiner Ansprache gesagt, dass er nichts sagen wird. Nichts zur politischen Lage im Land, nichts zu den vielen Problemen Italiens. Denn die Situation, meint Cossiga, ist zu ernst für ein einfaches Grußwort, wie es sich die Politiker der wichtigsten Parteien von ihm erwarten würden. Dabei weiß damals jede und jeder politisch Interessierte im Land, was Cossiga von diesen Politikern hält. In den Monaten vor Silvester 1991 hat Cossiga, der sich in seiner Rolle als Präsident eigentlich aus der Tagespolitik heraushalten sollte, mit seinen Picconate das politische Italien erschüttert. Mit seinen Schlägen, mit der Spitzhacke. Cossiga hat alle Manieren der alten Republik über Bord geworfen. Er hat das politische System attackiert. Er hat führende Politiker als Mafia-Boss aus der Provinz, als Zombie mit Schnurrbart, als Idioten beschimpft. Aber Cossiga ist nicht verrückt geworden. Er ist wütend auf ein System, das aus seiner Sicht am Ende ist. Selbst wer sich überhaupt nicht für Politik interessiert, merkt in diesen Tagen, dass dieses politische System im Sterben liegt. So schreibt es Ende 1991 der Journalist Paolo Franchi in der Zeitung Corriere della Sera. In diesem politischen Klima, während das System der italienischen Republik dahin zu sterben scheint, erlässt am 2. Januar 1992 die Regierung des alten Fuchses Giulio Andreotti ein Gesetzesdekret. Es trägt den Titel Aufschub gesetzlich vorgesehener Fristen sowie verschiedene finanzielle Maßnahmen. Das Dekret Nummer 1 des Jahres 1992 besteht aus 19 Artikeln. Darin stehen völlig unterschiedliche Maßnahmen. Etwa zu Erhaltungsarbeiten am Schiefenturm von Pisa, zu Erleichterungen für ausländische Autofahrer, zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den süditalienischen Großstädten Neapel und Palermo. Auch wenn es damals, im Januar 1992, noch nicht diesen Namen verpasst bekommen hat, dieses Gesetzesdekret gilt für einen Teil der Beobachter als erstes Decreto mille proroghe oder zumindest als erster Vorläufer dieser Tradition. Als dieses seltsame Dekret in Kraft tritt, Anfang Januar 1992, beginnt in Italien ein Lied aus den Radios zu dudeln, ein Lied, dessen Refrain bis heute ein großer Teil der Menschen im Land mitsingen kann. Und in diesem Refrain singt Sänger Luca Carboni: Frei übersetzt: Man braucht schon einen verdammt robusten Körper, um die Rückschläge des Lebens auszuhalten. Um auszuhalten, was man in der Zeitung liest und manchmal auch das Pech im Allgemeinen. Während der Song Un Fisico Bestiale in den ersten Monaten des Jahres in Dauerschleife aus den Radios, in den Bars und den Autos, den Küchen und Badezimmern des Landes dudelt, erlebt Italien heftige Monate. Die Staatsanwälte Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo und Gerardo Colombo decken mit ihren Ermittlungen unter dem Titel Mani Pulite, saubere Hände, ab Februar 1992 den sogenannten Tangentopoli-Skandal auf. Ein weit verzweigtes Korruptionssystem, mit dem in Italien alle wichtigen politischen Parteien die Vergabe staatlicher Aufträge gesteuert und Unternehmer zur Zahlung von Schmiergeldern gezwungen hatten. Im Mai und Juli 1992 ermordet die sizilianische Mafia zwei andere Staatsanwälte, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, mit Sprengstoffanschlägen. Falcone und Borsellino hatten die organisierte Kriminalität im Land massiv geschwächt. Unter der Last der Mani-Pulite-Ermittlungen bricht binnen weniger Monate das morsche, sterbende Parteiensystem der Nachkriegsjahrzehnte Italiens endgültig zusammen. Von den Christdemokraten zu den Kommunisten, von den Sozialisten bis zu den Republikanern, Sozialdemokraten, Liberalen bis hin zu den Neofaschisten. Alle Parteien, die jahrzehntelang das politische Leben in Italien bestimmt haben, verschwinden binnen weniger Monate von der Bildfläche. Sie lösen sich auf oder schrumpfen zu Kleinstparteien. Die Nachkriegszeit ist endgültig vorbei. Die verfilzte, chaotische, aber doch stabile Prima Repubblica, die Erste Republik, ist zu Ende. Willkommen in der Seconda Repubblica, im Italien der Zweiten Republik. Die Politik in Italien wird viel schwerer planbar. In dieser Zeit taucht das Wort Mille Proroghe auf. Im September 1993 verwendet erstmals ein Journalist einer italienischen Zeitung das Wort. Pierluigi Franz bezeichnet in der Tageszeitung La Stampa ein Gesetzesdekret aus dem August 1993 als Mille Proroghe, als Dekret der 1000 Aufschübe. Das Mille Proroghe ist damals also noch keine Weihnachtstradition, aber schon damals kritisiert Journalist Franz dieses Dekret und schlägt in seinem Artikel ironisch vor, dann doch gleich ein eigenes Ministerium für Aufschübe zu schaffen, geleitet von einem Ministro della Proroga, dessen einzige Aufgabe es wäre, Fristen für bestimmte Regeln zu verschieben. Jedenfalls, das alte politische System Italiens liegt zu diesem Zeitpunkt in Scherben. Im Jahr 1994 kehrt ein gewisser Silvio Berlusconi diese Scherben auf. Berlusconi ist der bekannteste Unternehmer des Landes. Er ist reich geworden als Immobilienentwickler, dann ist er zum Medienmogul geworden. Später hat er den Fußballclub AC Mailand gekauft und an die Spitze Europas geführt. Berlusconi gründet Anfang 1994 eine eigene Partei. Er gewinnt mit ihr nur wenige Wochen später die Parlamentswahl und wird italienischer Regierungschef. Berlusconis Regierung scheitert aber schon wenige Monate später. Ihm folgt als Ministerpräsident Lamberto Dini. Es ist das erste Governo Tecnico der italienischen Geschichte. Die erste Technokratenregierung also, die ausschließlich aus Menschen besteht, die keine gewählten Politiker sind. Die frühen Milleproroghe-Dekrete, in die die Regierungen allerlei gesetzliche Fristen packen, die dringend verschoben werden müssen, wachsen in den 1990er Jahren weiter an. Wie der Verfassungsrechtler Andrea Simoncini in einem Aufsatz schreibt, sind in diesen Dekreten auch immer mehr Kettenverschiebungen. Fristen also, die von Jahr zu Jahr einfach immer weiter verschoben werden. Im Jahr 1996 dann stellt der italienische Verfassungsgerichtshof ein Stoppschild für diese frühen Milleproroghe-Dekrete auf. In einem Urteil untersagen die Richter der Regierung diese Kettenverschiebungen. Danach gibt es jahrelang keine weiteren Milleproroghe-Dekrete mehr. Das Stoppschild funktioniert. Vorerst. Bis zum Jahr 2001. Im Jahr 2001 kehrt Silvio Berlusconi an die Macht zurück. Nach einem klaren Wahlsieg seiner Mitte-Rechts-Koalition unter Führung seiner Partei Forza Italia im Mai 2001 bildet er eine Regierung. Die einen sagen, unter der zweiten Regierung Berlusconi beginnt die Milleproroghe-Tradition erst richtig. Die anderen sagen, diese Regierung greift die 1996 unterbrochene Praxis wieder auf. Das Nachrichtenportal Il Post schreibt,
Zitat Anfang,
die Regierungen Berlusconi haben ab 2001 das Milleproroghe-Dekret, wie wir es heute kennen, zweifellos politisch salonfähig gemacht.
Zitat Ende.
In jedem Fall wird unter der zweiten Regierung Berlusconi das Milleproroghe zu einer Weihnachtstradition. Mit all den seltsamen Ritualen, die es bis heute ausmachen. Mit dem Regierungsentwurf zwischen Weihnachten und Silvester, mit dem hektischen Aufblähen durch das Parlament in den ersten Wochen des neuen Jahres. Die Regierung Berlusconi beginnt damals außerdem, das Milleproroghe nicht nur für das Verschieben dringender Fristen zu nutzen, sondern noch für einen weiteren Zweck. Ins Milleproroghe werden jetzt auch neue Regeln gepackt, die nicht mehr in das Haushaltsgesetz passen, in die Legge di Bilancio, in der das Parlament am Ende des Jahres darüber entscheidet, wofür der Staat im nächsten Jahr Geld ausgibt. Das Haushaltsgesetz für das nächste Jahr wird in Italien, anders als etwa in Deutschland oder Österreich, immer erst kurz vor knapp verabschiedet, meistens 2 bis 3 Tage vor Jahresende, zwischen Weihnachten und Silvester. Weil der Haushalt so kurz vor knapp verabschiedet wird, ist die politische Debatte darum, was am Ende im Haushalt landet, in Italien Jahr für Jahr hektisch bis extrem hektisch. Und im Jahr 2005 beginnt die Regierung Berlusconi damit, Maßnahmen, auf die sich die Regierungsmehrheit im Parlament in den Haushaltsberatungen nicht einigen kann, ins Milleproroghe-Dekret zu backen. 2005 etwa geht es um Geld für die Finanzierung der Olympischen Winterspiele im Jahr 2006 in Turin. Ende 2011 dann geht die Ära Berlusconi zumindest scheinbar zu Ende. Sein insgesamt 4. Regierungskabinett stürzt über die tiefe Finanzkrise, in die Italien geschlittert ist. Berlusconi tritt zurück. Als sein Nachfolger wird Mario Monti ernannt, Wirtschaftsprofessor und früherer EU-Kommissar. Monti ist ein Politiker, der wirkt wie der menschliche Gegenentwurf zum steinreichen Unternehmer, Lebemann und Witzeerzähler Berlusconi. Mario Monti tritt im Lodenmantel auf, er spricht bedacht und besonnen. In Italien scheint es Ende 2011 vielen, als würde ein neues Zeitalter beginnen. Und es scheint so, als ginge damit auch die Tradition der undurchsichtigen und chaotischen Milleproroghe-Dekrete zu Ende. Il Milleproroghe è morto. Das Milleproroghe ist tot. So schreibt es Journalist und Bestsellerautor Sergio Rizzo in der Heiligabendausgabe des Corriere della Sera vom 24. Dezember 2011. Von wegen. 5 Tage später, am 29. Dezember 2011, wird doch wieder ein Milleproroghe-Dekret verabschiedet. Diesmal eben von der Regierung Monti. Stolze 30 Artikel auf 12 Seiten. Durch das übliche Aufblähen im Parlament wächst das Milleproroghe 2011 dann auf 29 Druckseiten an. Totgesagte leben länger. Seit 2001 ist in Italien nur in 2 Jahren kein Milleproroghe-Dekret verabschiedet worden. Im Jahr 2002 und im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist das Milleproroge nicht zur Weihnachtszeit erlassen worden, sondern nur im Sommer. Aber das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Die Weihnachtstradition Milleproroge wird heute weiter Jahr für Jahr begangen. Fast so verlässlich wie die der Zampognari, der Sackpfeifenspieler, die in vielen italienischen Regionen um Weihnachten von Haus zu Haus ziehen und Weihnachtslieder vorspielen. Anders aber als die Zampognari ist das Milleproroge ziemlich unbeliebt bei ziemlich vielen Menschen, die sich mit italienischer Politik beschäftigen. Denn dieses jährliche Ritual, bei dem erst die Regierung und dann Parlamentarier hektisch Fristverlängerungen und sonstige Regeln in diesen unübersichtlichen Umzugskarton schmeißen, bringt schwerwiegende Probleme mit sich. Eines dieser Probleme: italienische Regierungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung nutzen das Milleproroge immer wieder dafür, um darin unbeliebte Maßnahmen zu packen, die den Wählerinnen und Wählern nur sehr schwer vermittelbar wären. Das Kalkül der Regierenden: wenn sie diese Maßnahmen in dem schwer verständlichen juristischen Kauderwelsch des Milleproroge verstecken, das mit großer Geschwindigkeit veröffentlicht und dann für die Bestätigung durchs Parlament gejagt wird, bekommt ein großer Teil der Menschen im Land davon kaum etwas oder gar nichts mit. Ein Beispiel dafür: per Milleproroge wurde über ein Jahrzehnt lang von 2012 bis 2023 von linken, von mittigen wie von rechten Regierungen verhindert, dass die Mieten, die der italienische Staat für die Nutzung privater Immobilien zahlt, an die Inflation angepasst wurden. Ein weiteres, grundsätzlicheres Problem der Weihnachtstradition Milleproroge: das Milleproroge ist, wie gesagt, ein Gesetzesdekret. Und wie schon mehrfach erwähnt in dieser Folge, sind diese Gesetzesdekrete in der italienischen Verfassung eigentlich nur für Notfälle gedacht. Nur für Fälle von außerordentlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit, wie es in Artikel 77 der Verfassung heißt. Anders gesagt, es sind Notstandsgesetze. Dekrete sollten die absolute Ausnahme sein. Über Gesetze sollte grundsätzlich immer das Parlament entscheiden, der vom Volk gewählte Gesetzgeber. In Italien aber erlässt die Regierung solche eigentlich nur für Notfälle gedachten Gesetzesdekrete unfassbar häufig. Viel öfter als in anderen demokratischen Ländern in Europa. Das Milleproroge ist dafür Jahr für Jahr nur ein Beispiel von vielen. Das italienische Fact-Checking-Portal Pagella Politica hat aufgeschlüsselt, dass die Regierung von Giorgia Meloni bis Juni 2025 im Schnitt alle 9,7 Tage ein Gesetzesdekret erlassen hat. Alle 9,7 Tage ein Dekret, das eigentlich nur für absolute Notfälle gedacht wäre. Und wie schon erwähnt, das ist keine Spezialität der Regierung Meloni. Die international hoch angesehene Regierung von Melonis Vorgänger Mario Draghi hat sogar noch häufiger Gesetzesdekrete erlassen. Alle 9,5 Tage. Draghis Vorgänger Giuseppe Conte kommt in seiner zweiten Regierung auf einen Schnitt von einem Gesetzesdekret alle 9,8 Tage. Und auch alle anderen italienischen Regierungen seit 2008, egal welcher politischen Ausrichtung, haben im Schnitt mehr als ein Gesetzesdekret im Monat erlassen. Um Gesetzesdekrete in ordentliche Gesetze umzuwandeln, hat das Parlament nur 60 Tage Zeit. Das engt den Handlungsspielraum für die Abgeordneten und Senatoren erheblich ein. Und beim Milleproroge wird dieser knappe Zeitraum zu einem riesigen Problem. Ich habe dazu Francesco Palermo ein paar Fragen gestellt. Treue, kurz gesagt, Italien-Hörerinnen und Hörer kennen ihn aus der Folge Premierato. Francesco Palermo ist Professor für Verfassungsrecht an der Norditalienischen Universität Verona. Er leitet das Institut für vergleichende Föderalismusforschung am EURAC in Bozen in Südtirol. Und Francesco Palermo war von 2013 bis 2018 selbst Senator in Rom und somit beteiligt an dem politischen Weihnachtsritual namens Milleproroge. Palermo sagt dazu:
Es handelt sich um eine Praxis, die das Parlament entwürdigt. Es geht um Hunderte von Fristen, die verlängert werden, ohne dass man den Inhalt der Maßnahme kennen kann, weil es sich um bloße Verweise auf andere Fristen in den unterschiedlichsten Gesetzen handelt, die nur mit einer Nummer dann zitiert sind und so weiter. Sehr, sehr oft handelt es sich um Gesetze, die selbst schon mehrfach geändert wurden, sodass eine Rekonstruktion des Inhalts praktisch unmöglich ist und auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch nimmt, und niemand macht das natürlich.
Das Milleproroge ist ein besonders krasses Beispiel dafür, dass in Italien die Regierung seit Jahrzehnten außergewöhnlich oft Gesetzesdekrete erlässt und somit dem Parlament die Möglichkeit nimmt, mit der nötigen Sorgfalt an Regeln zu arbeiten, die für die Allgemeinheit wichtig sind. Das hält nicht nur Verfassungsrechtler Francesco Palermo für problematisch. Mehrfach schon haben italienische Präsidenten die Regierung und das Parlament ermahnt, das Milleproroghe-Ritual zu ändern oder es ganz abzuschaffen. Bislang hat das nicht geklappt. Seit 2001 hat jede italienische Regierung, egal welcher politischen Ausrichtung, früher oder später ein Milleproroghe-Dekret verabschiedet. Ist das Milleproroghe-Ritual etwa ein ausgeklügter Plan der Regierungen unterschiedlicher politischer Färbung, das Parlament in Italien zu entmachten und so mehr Macht an sich zu reißen? Ist es ein gezielter Angriff auf die Demokratie? Die Forscher Giampaolo Galli und Francesco Tucci haben für das Institut Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, kurz CPI, die Milleproroghe-Dekrete der vergangenen Jahrzehnte wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit haben Galli und Tucci 2021 in einem Aufsatz veröffentlicht. Die beiden schreiben darin, dass in den Milleproroghe-Dekreten im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Aufschüben enthalten sind. Die eine Kategorie nennen sie Proroghe Infinite, also unendliche Aufschübe. Es handelt sich um Dutzende Regeln, die seit Jahren immer wieder mit dem Milleproroghe verlängert werden, Jahr für Jahr. Galli und Tucci nennen als Beispiel dafür Finanzmittel für staatliche Stellen in der süditalienischen Region Kalabrien, die sage und schreibe seit 2006 bis 2021 Jahr für Jahr per Dekret immer wieder neu gewährt worden sind. Dass diese unendlichen Aufschübe in den Milleproroghe-Dekreten Jahr für Jahr immer wieder wiederholt werden, das hat laut Galli und Tucci einfach damit zu tun, dass Teile der Regierung zu bestimmten Politikbereichen ihre Hausaufgaben nicht machen, dass sie bestimmte Regeln nicht ändern, bestimmte Probleme nicht anpacken, weil sie ihnen politisch zu heikel sind oder weil sie damit überfordert sind. Die zweite Kategorie der Aufschübe im Milleproroghe nennen Galli und Tucci Proroghe-Affannose. Wortwörtlich hektische Aufschübe. Verlängerungen, die unter großer Eile beschlossen werden, weil ansonsten erhebliche Probleme im Land entstehen würden. Bei diesen Verlängerungen geht es um ziemlich neue Gesetze, um Fristen, die die Politik erst wenige Monate zuvor neu gesetzt hat und die sie dann schon wenig später im Milleproroghe verschiebt. Oft auf dem einfachen Grund, weil die zuständigen Menschen in den Ministerien merken, dass die ursprünglich gesetzten Fristen einfach nicht einzuhalten sind. Als Beispiel nennen die Forscher Galli und Tucci die sogenannte Kassenzettellotterie, die Lotteria degli Scontrini. Um zum Kampf gegen Steuerbetrug in Italien beizutragen, hatte die italienische Regierung schon im Jahr 2016 beschlossen, diese Lotterie einzuführen. Wer in einem Restaurant, einer Bar oder einem sonstigen Geschäft einen Kassenzettel bekommt, kann den Barcode mit einer Smartphone-App einscannen und so an einer Verlosung teilnehmen, bei der die Gewinner im besten Fall bis zu 5 Millionen Euro gewinnen. Diese Kassenzettellotterie sollte eigentlich schon 2017 starten. Das hat aber nicht geklappt. Jahr für Jahr hat die Regierung in das jeweilige Milleproroghe-Dekret noch kurz vor Jahresende hektisch die Frist für diese Lotterie verlängert, weil offensichtlich das Lotteriesystem noch nicht fertig war. Erst 2021, 4 Jahre später als geplant, ist die Kassenzettellotterie dann wirklich gestartet. Angesichts all dessen kommen die Forscher Galli und Tucci zum Schluss: Das bizarre Weihnachtsritual Milleproroghe ist eher keine gezielte Attacke der italienischen Regierungen auf die Demokratie. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, wie überfordert die Regierenden in Rom mit vielen politischen Problemen sind. Klar, italienische Regierungen verstecken im Milleproroghe auch unbeliebte Maßnahmen und ja, viele Parlamentarier schmeißen Maßnahmen dort hinein, die sie dann in ihrer Heimatregion den Wählern als Geschenk präsentieren können. Und die Regierung platziert im Milleproroghe immer wieder Maßnahmen, auf die sie sich im Haushaltsgesetz nicht mehr hat einigen können. Aber das größere Problem, das im Milleproroghe steckt, sind laut Galli und Tucci die Unfähigkeit oder der Unwillen der italienischen Regierenden, Probleme zu lösen, sie rechtzeitig zu lösen und der Hang dieser Regierenden, Probleme vor sich herzuschieben. Das Milleproroghe ist also Jahr für Jahr, laut Galli und Tucci, eine Notlösung. Es ist politische Flickschusterei. Diese Unfähigkeit oder dieser Unwillen, dieser Hang, Probleme aufzuschieben, das sind Probleme, die sich in der italienischen Regierungspolitik offensichtlich seit den frühen 1990er Jahren verschärft haben. Seit der Umwälzung der Italienischen Republik, nach dem Tangentopoli-Skandal und nach dem Aufstieg Silvio Berlusconis. Der Verfassungsrechtler und ehemalige Senator Francesco Palermo fasst es so zusammen.
Im Grunde ist das Milleproroghe ein Phänomen des überdimensionalen Prokrastinierens, das die meisten dann in kleineren auch aus ihrem persönlichen Alltag kennen.
Weil dieses Prokrastinieren, dieses Verschieben immer wieder auf morgen beim Milleproroghe aber nicht das Privatleben einzelner Menschen betrifft, sondern das Parlament, die gewählten Vertreter aller italienischen Staatsbürger, übt Francesco Palermo an diesem Ritual scharfe Kritik. Er vergleicht es mit einer Matrioschka, einer dieser traditionellen russischen Holzpuppen.
Das Milleproroghe beschreibe ich wie eine Matrioschka. Also immer, wenn man die Puppe öffnet, findet man eine weitere Puppe und so weiter und so weiter. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Der Gesetzentwurf stammt natürlich von der Regierung, meistens nicht aus politischen Gründen, sondern in der Regel aus den verschiedenen Ministerialbürokratien. Typischerweise sind das technische Vorschläge, die aus unterschiedlichen Schubladen in verschiedenen Ministerien stammen und dann jährlich zusammengebastelt werden. Der Studiendienst des Parlaments erstellt natürlich ein Dossier, in dem die Materie dann kurz umrissen wird. Aber es ist nicht möglich, die Auswirkungen der beschlossenen Fristverlängerungen im Voraus zu kennen.
Palermo fügt an.
Und diese Intransparenz ist natürlich sehr problematisch und die Parlamentarier verlassen sich auf Berater, Kollegen, Zeitungsberichte, Lobbys und so weiter und die Abstimmung ist normalerweise nicht inhaltlich.
Dazu, welche Auswüchse diese hektische Arbeit am Milleproroghe im Parlament haben kann, erzählt Francesco Palermo dann noch eine Geschichte aus seiner eigenen Zeit als Senator, aus der Legislaturperiode von 2013 bis 2018.
Ich kann ein interessantes Beispiel aus meiner Zeit als Senator nennen. Die Regierung wollte damals die Frist verlängern, innerhalb derer die Käsebetriebe die Produktionsbereiche zwischen Hart- und Weichkäsen trennen mussten. Plötzlich begann dann ein Spam-Bombing mit Hunderten von E-Mails an alle Senatoren, in denen behauptet wurde, dass diese Fristverlängerung begünstigt die neapolitanische Mafia, die Camorra, weil diese Mafia viele wirtschaftliche Interessen in den Molkereien der Region Kampanien hat. Die Regierung argumentierte natürlich im Gegenteil, weil mehr Zeit für die Erzeuger, für die Abtrennung der Produktionsgebiete verhindert eigentlich, dass die Unternehmen in die Hände der Mafia fallen. Die Abstimmung verlief natürlich dann wie üblich nach politischen Kriterien. Die Mehrheit stimmte dafür, die Opposition dagegen. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mit dieser Abstimmung dann der Mafia einen Gefallen getan habe oder ob ich dann geholfen habe, sie zu bekämpfen.
Passaparola, Mundpropaganda.
Im Passaparola empfehle ich diesmal einen Text. Einen Text aus dem Januar 2022 von Oliver Meiler mit dem schönen Titel »In diesem prächtigen Gang passieren kleine Morde«. Oliver Meiler war bis 2023 Korrespondent in Italien, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und für den Schweizer Medienkonzern Tamedia. Und dieser Text von Oliver Meiler aus dem Januar 2022 passt deswegen gut zum Milleproroghe, zum Thema dieser Folge, zum unübersetzbaren italienischen Wort dieser Folge, weil er dabei hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Innenleben der italienischen Demokratie funktioniert, in welcher Atmosphäre wichtige Entscheidungen getroffen werden, darunter eben auch die hektische jährliche Arbeit an der jährlichen Umwandlung des Milleproroghe-Dekrets in ein Gesetz. Dieser Text dreht sich um einen großen Raum im italienischen Parlament, um den vermutlich bekanntesten, berühmtesten und am stärksten sagenumwobenen Raum des italienischen Parlaments, um den Transatlantico, das wohl wichtigste Hinterzimmer Italiens. Es ist ein prunkvoller Saal im ersten Stock des Palazzo Montecitorio in Rom, im Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer. Und im Transatlantico treffen sich die Abgeordneten untereinander und Abgeordnete und Journalisten und sie treffen sich dort regelmäßig zu Gesprächen, Sie treffen Absprachen. Es ist, wie gesagt, das vermutlich wichtigste Hinterzimmer der italienischen Demokratie. Und in seinem Text von 2022, damals im Januar anlässlich der Wahl zum italienischen Präsidenten geschrieben und noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die damals noch wütete in Europa, beschreibt Oliver Mailer sehr schön diese Atmosphäre dort, die Machtverhältnisse, die sich dort abzeichnen, die Rituale im Transatlantico und dieser Prunk, den die italienische Demokratie bis heute pflegt. Außerdem verlinke ich im Passaparola ein Video, das einen visuellen Einblick in den Transatlantico vermittelt, in diesen Raum im Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer. In diesem Video führt ein Saaldiener des Palazzo Montecitorio durch den Transatlantico und erklärt, wie dieser Saal aussieht und warum. Nach Veröffentlichung dieser Folge von Kurz gesagt Italien wird in den nächsten Tagen, Wochen auch wieder der Newsletter Mensile für die Mitglieder von Kurz gesagt Italien erscheinen. Ich werde mich darin mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, das aber gerade in Italien ziemlich viele Menschen beschäftigt, und zwar um ein Thema aus dem Sportbereich. Und Sport ist ja in Italien eine wichtige Sache und vor allem der eigentlich bisherige Nationalsport Fußball. Es gibt aber gerade bestimmte Anzeichen dafür, eigentlich ziemlich starke Anzeichen dafür, dass Fußball nicht mehr der eigentliche Nationalsport in Italien ist, sondern abgelöst wird gerade. Und darüber möchte ich schreiben und beschreiben, woran man das erkennt und was das vielleicht bedeutet für Italien. Es gibt auch zu dieser Folge wieder eine Bonusfolge für die Mitglieder von Kurz gesagt Italien, die das Secondo und das Primo-Paket abgeschlossen haben. Und zwar ist es ein Interview mit Malte Becker. Malte Becker ist Jurist. Er ist Professor an der Hochschule des Bundes in Deutschland und er lehrt dort Verwaltungsrecht. Und Malte Becker hat seine juristische Doktorarbeit über die Notstandsgesetzgebung geschrieben, über die Decreti Legge in Italien. Und er hat die Verwendung dieser Decreti Legge, die ja sehr problematisch ist, wie ich beschrieben habe in der Folge, mit der Notstandsgesetzgebung in Deutschland verglichen und hat herausgearbeitet, warum es da so große Unterschiede gibt zwischen beiden Ländern. Den Bonus-Newsletter Mensile und die Bonusfolgen bekommen Mitglieder von Kurz gesagt Italien. Menschen also, die meine Arbeit an Kurz gesagt Italien finanziell unterstützen. Kurz gesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zusammengefasst sind alle Infos dazu online auf kurzgesagtitalien.de. Wenn euch Kurz gesagt Italien gefällt, wenn ihr Menschen kennt, wenn Sie Menschen kennen, die sich für Italien interessieren, denen Italien wichtig ist, empfehlen Sie ihnen diesen Podcast bitte. Sehr wichtig für mich sind auch Rezensionen auf Spotify und Apple Podcasts, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und eine Bewertung dazu abgeben möchtet. Ich bin am besten zu diesem Podcast per E-Mail erreichbar unter sebastian@kurzgesagtitalien.de. Alle Kontaktdaten sind in den Shownotes dieser Folge aufgeführt. Kurz gesagt, Italien ist auch auf Social Media unterwegs, auf Threads, Blue Sky, Mastodon, auf Instagram und auf Facebook. Zu Kurz gesagt, Italien gibt es ein Buch, das im Sommer 2024 erschienen ist und viele Geschichten hinter unübersetzbaren italienischen Wörtern weitererzählt. Einen Link mit allen Infos zum Buch findet ihr in den Shownotes, inklusive alle Hinweise, um das Buch beim Buchhändler des Vertrauens zu finden oder zu bestellen. Wenn ihr mehr über Kurz gesagt Italien wissen wollt, wenn Sie mehr über Kurz gesagt Italien wissen wollen, es gibt einen kostenlosen Newsletter, den man über newsletter.kurzgesagtitalien.de abonnieren kann. Wer dazu beitragen kann und will, dass es Kurz gesagt Italien weiter gibt, kann eine Mitgliedschaft bei Kurz gesagt Italien abschließen. Als Mitglieder bekommen Sie zusätzliche Vorteile neben der jeweiligen Podcast-Episode. Es gibt 3 Mitgliedschaftspakete. Alle 3 kosten pro Monat jeweils nur so viel wie ein Gericht in einem italienischen Restaurant. Alle Infos zu den Mitgliedschaftspaketen zum in Ruhe durchlesen findet ihr auf mitglied.kurzgesagtitalien.de. Und wer eine Mitgliedschaft verschenken will an einen lieben Menschen, der sich für Italien interessiert und für den oder die dieser Podcast sinnvoll sein könnte und Spaß machen könnte, unter schenken.kurzgesagtitalien.de ist es möglich, eine Mitgliedschaft zu verschenken. A presto, bis bald mit einer neuen Folge von Kurz gesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.